Das ist Psychologie to go. Herzlich willkommen. Hallo und danke fürs Einschalten. Heute gibt es nochmal eine Sonderfolge aus sehr aktuellem und sehr wichtigen Anlass. Es geht um das, was in der Psychotherapie gerade passiert. Und zwar nicht inhaltlich in jeder einzelnen Praxis, sondern was gerade mit unserem Berufsstand passiert. Ich rede über den Beruf von etwa 40.000 Menschen in Deutschland, die jeden Tag in ihren Praxisräumen sitzen mit Menschen und da Sicherheit geben sollen, Zuversicht ausstrahlen sollen und auch zeigen sollen, dass sie wissen, wo es lang geht. Aber das wissen sie im Moment selber in Wirklichkeit auch nicht so richtig. Und sehr viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sind selber zutiefst verunsichert. Viele von euch haben vielleicht noch gar nicht mitbekommen, was überhaupt los ist. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen, aber nur am Rande. Und ich möchte mir heute mal Mühe geben, einigermaßen verständlich rüberzubringen, was da eigentlich gerade los ist. Es geht um schwierige Worte wie Bewertungsausschuss, Wiedereinbudgetierung. Und das sind Worte, wo ich zugegebenermaßen merke, wie mein Gehirn automatisch in so einen Standby-Modus geht. Ich habe da selber wenig Bock drauf. Ich verstehe, dass das super zäh und langweilig klingt, aber es geht um was. Und ich bitte euch wirklich, wenn es euch betrifft, dran zu bleiben und vielleicht sogar, wenn es euch gar nicht so sehr betrifft, einfach aus Solidarität und um zu verstehen, was los ist. Am Ende steht nämlich vor allen Dingen die Frage, bekommt ein Mensch in Deutschland, der in einer Krise ist und einen Therapieplatz sucht, in 2 oder 3 Jahren überhaupt noch einen Platz? Es ist jetzt bereits schwer genug und wenn politisch bestimmte Entscheidungen fallen, dann wird es in Zukunft noch viel aussichtsloser. Und damit ich das alles nicht nur aus meiner Sicht erzähle, habe ich mir jemand an meine Seite geholt mit ganz viel Expertise. Das ist Dr. Enno Maas. Er ist der Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und Mitglied im zuständigen Unterausschuss des gemeinsamen Bundesausschusses. Und ihr hört an mehreren Stellen jetzt gleich den Enno. Mit dem habe ich mich nämlich sehr ausführlich über das Thema unterhalten, um mich da auch selber aufzuschlauen. Ich möchte heute über 3 Punkte sprechen. Das erste sind die Kürzungen, die seit dem 1. April alle psychotherapeutischen Praxen mit einem Kassensitz getroffen haben, und zwar sehr plötzlich im laufenden Praxisjahr. Zweitens möchte ich über die Budgetierung sprechen, die im Sommer jetzt im Bundestag entschieden wird. Wir stehen kurz vor dieser Entscheidung. Was bedeutet Budgetierung? Das schwebt über uns allen und scheint der nächste Blitzeinschlag zu sein. Was bedeutet das für uns? Und drittens möchte ich über den Nachwuchs sprechen, den psychotherapeutischen Nachwuchs, der wegbricht, bevor er überhaupt angefangen hat. Denn die Ausbildungssituation angehender Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ist katastrophal. Und auch das ist ein Politikum und das würde ich heute gerne mal adressieren. Also stellt euch vor, ihr arbeitet in eurem Job, vielleicht schon viele Jahre, genau wie immer. Ihr geht jeden Tag dahin, ihr macht, was ihr macht, die gleichen Stunden, die gleiche Verantwortung und von einem Stichtag auf den anderen ist genau diese Arbeit plötzlich nicht mehr so viel wert, genau genommen 4,5% weniger wert. Das ist das, was den Psychotherapeuten und Therapeutinnen mit Kassenzulassung genau jetzt am 1. April passiert ist. Und wir alle wünschten, das wäre ein sehr mieser April-Scherz. Das ist aber leider gar nicht so. Und der Enno hat das so zusammengefasst.
Die Schwierigkeiten, die wir jetzt in dem Vergütungssystem der Psychotherapeutin haben, das ging los am 11. März, wo der sogenannte erweiterte Bewertungsausschuss die psychotherapeutischen Honorare, also ein Großteil dieser Honorare, um 4,5% im laufenden Geschäftsjahr zum 01.04.2026 reduziert hat. Und zwar mit einer unseres Erachtens sehr willkürlichen Herleitung. Die ursprüngliche Forderung war 10% und gemeinsam mit dem unparteiischen Vorsitzenden Herrn Wasem wurde dann auf 4,5% sich geeinigt und dann entsprechend gekürzt.
Ja, wer sitzt da an diesem Tisch und wer entscheidet sowas? Die Vergütung wird nicht im Bundestag festgelegt, sondern in einem Gremium der Selbstverwaltung. Und der Enno erklärt, wer sich da gegenüber sitzt.
Also da sitzen auf der einen Seite die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das ist die Vereinigung, die die Interessen von allen niedergelassenen ambulant tätigen Ärztinnen und Psychotherapeuten vertritt. Und auf der anderen Seite sitzt der sogenannte GKV-Spitzenverband. Das ist das Spitzengremium aller in Deutschland ansässigen Krankenkassen. Die vertreten mit dem GKV-Spitzenverband ihre Interessen. Und jetzt treffen in diesem Gremium, dem sogenannten Bewertungsausschuss, beide Seiten aufeinander und verhandeln für den gesamten Medizinbereich und damit auch für die Psychotherapie die Honorare und die Vergütung für einzelne Leistungen. Und wie man sich unschwer vorstellen kann, wenn jetzt die Kassen und die Ärztin und Psychotherapeutin zusammenkommen, dann gibt es in den seltensten Fällen eine Einigung und dann kann dieser Bewertungsausschuss sich erweitern um 3 unparteiische Mitglieder. Und die können dann entweder mit der Seite der Krankenkasse oder mit der Seite der Kassenärztin und Psychotherapeutin eben Regelungen dann mehrheitlich festlegen. Ja, und in diesem Gremium ist es dann zu dem sehr ungünstigen Zustand für uns gekommen, dass sich die Kassenseite und die unparteiischen Vorsitzenden, vor allen Dingen der Herr Wasem als der Vorsitzender dieser 3 unparteiischen Mitglieder, und die haben dann gemeinsam beschlossen, gegen das Interesse von uns und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Honorare im laufenden Geschäftsjahr um 4,5% zu kürzen.
Ja, wir halten also fest, in dem Raum saß kein einziger Mensch, dessen eigene Honorare irgendwie zur Debatte standen. Davon hatte niemand Stimmrecht. Den Ausschlag gab letztlich der unparteiische Vorsitzende. Das war der Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem. Und er hat sich auf die Seite der Kassen gestellt. Und jetzt kommt der Punkt, an dem der Enno richtig deutlich wird, warum nämlich die Berufsverbände und die Kassenärztliche Bundesvereinigung diese Entscheidung für willkürlich halten, für falsch und vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg auch dagegen klagen.
Was dort aber ja passiert ist, ist sozusagen ein, wie wir finden, rechtswidriger logischer Fehler, nämlich dass eine Mindestgrenze herangezogen wurde, um einen Zuwachs, der überhalb dieser Mindestgrenze liegt, zu begrenzen. Das wäre genauso, wir haben in Deutschland den Mindestlohn und dann würde man daraus ableiten, dass kein Arbeitnehmer mehr verdienen dürfte, als dieser Mindestlohn ausgibt. Das ist sozusagen die Analogie. Auch wenn wir natürlich deutlich besser verdienen als der Mindestlohn. Ich will das jetzt nicht sozusagen despektierlich damit vergleichen, aber es macht einfach die Systematik deutlich, finde ich, die da im Bewertungsausschuss passiert ist.
Ja, also übersetzt heißt das, das Bundessozialgericht hat eine Untergrenze festgelegt, wie Psychotherapie mindestens vergütet werden muss. Das sind die psychotherapeutischen Honorare und die lagen leicht über dieser absoluten Untergrenze. Und genau das wird jetzt hergenommen und dann wird gesagt, ja, wir zahlen ja mehr als nötig, also kürzen wir. Und das bedeutet, dass sie diese Untergrenze in eine Obergrenze umgedeutet haben. Dr. Enno Maas ist zuversichtlich, dass die Klage Erfolg haben wird.
Kurz zum Hintergrund. Normalerweise muss der Bewertungsausschuss entweder Veränderungen in dem sogenannten Arztlohn feststellen. Das wird in der Regel darüber gemacht, ob eine Leistung mit ärztlichem oder psychotherapeutischem Aufwand schneller oder mit mehr Zeitaufwand zu erbringen ist, also eine Minutenveränderung. Oder eben auf der anderen Seite der sogenannte technische Leistungsanteil sich verändert, was in aller Regel dann der Fall ist, wenn Kosten steigen oder sinken. Und beides ist bei der psychotherapeutischen Behandlung nicht der Fall. Also weder die Therapiestunde ist schneller in der Minutenzeit zu erbringen, noch sind die Nebenkosten für Miete, Personal, Reinigung und dergleichen gesunken in dem Zeitraum. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass hier eine Klage erfolgreich wird. Und also so darf es halt in Deutschland nicht funktionieren. Und Gott sei Dank haben wir Gerichte, die da einen Blick drauf werfen dürfen. Und es besteht eben das Willkürverbot für Körperschaften öffentlichen Rechts. Und das sind eben der GKV-Spitzenverband und das Gremium dieses Bewertungsausschusses. Und dieses Willkürgebot verlangt sozusagen eine nachvollziehbare und gesetzeskonforme Herleitung. Und da sind wir weiterhin der Auffassung, dass da die Gerichte sagen werden, nein, eine Mindestvergütung darf nicht herangezogen werden, um eine maximal erreichbare Vergütung nach oben hin zu deckeln.
Übrigens hätte das Bundesgesundheitsministerium diesen Beschluss auch schon beanstanden können. Diese Frist war bis Mitte Mai. Und das Ministerium hat zwar Rückfragen dazu gestellt, aber den Beschluss nicht beanstandet. Ich persönlich komme aus dem Kopfschütteln überhaupt nicht mehr raus. Aber reden wir mal über den zweiten wichtigen Punkt, und das ist das große Ding, das jetzt auch noch auf uns zurollt, nämlich die Budgetierung. Die 4,5%, die niedergelassene PsychotherapeutInnen genommen wurden, waren nämlich offensichtlich nur ein Vorgeschmack. Jetzt liegt gerade ein neues Gesetz im Bundestag zur Abstimmung, und das ist das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Noch vor der Sommerpause soll es durchgeprügelt werden, und um zu verstehen, was das anrichtet, muss man erstmal sich mit diesen Begrifflichkeiten kurz auseinandersetzen. Die klingen furchtbar, ich verstehe das, aber die sind eben das Herzstück. Es geht um die sogenannte extrabudgetäre Vergütung. Und der Enno erklärt, was das bedeutet.
Die psychotherapeutischen Leistungen sind seit 2013 in der sogenannten extrabudgetären Vergütung. Und die extrabudgetäre Vergütung heißt eigentlich nur Folgendes, nämlich dass die Leistungen, die darüber finanziert werden, immer zum vollen Preis bezahlt werden und dass sie nicht in ihrer Mengenausweitung gedeckelt werden. Das heißt also, wenn der Psychotherapiebedarf steigt, dann ist prinzipiell die Möglichkeit, über Sitzteilung oder über Ermächtigung, Sonderbedarfszulassung und dergleichen, die psychotherapeutischen Versorgungskapazitäten daran anzupassen, mit dem Effekt, dass aber eben, dass der Leistungsumfang nicht über abgesenkte Punktwerte finanziert werden muss.
Also im Klartext, jede Therapiestunde wird bezahlt, auch wenn der Bedarf wächst. Und genau dieses Prinzip soll fallen. Also alle bisher extrabudgetären Leistungen werden zurück in den gedeckelten Gesamttopf gepresst. Das ist die Wiedereinbudgetierung. Und das bedeutet Folgendes für die Versorgung.
Und das ist hier, wie gesagt, seit 2013 so. Jetzt, 13 Jahre später, haben sich natürlich alle dran gewöhnt. Die Psychotherapeuten kriegen ihr Mindesthonorar zu einem festen Preis. In allen Bundesländern einheitlich. Und dieses System ist jetzt bedroht durch die derzeitige Gesetzesformulierung im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Und das würde bei der Psychotherapie zu großen Verwerfungen führen. Mit anderen Worten, würde das die Versorgungskapazität mit Psychotherapie um 25% einbrechen lassen.
Ja, und jetzt das Detail, an dem man spätestens merkt, wie absurd das ist und warum gerade auch die sogenannten halben Praxen, also die mit einem hälftigen Versorgungsauftrag, die Zeche zahlen werden. Rund 70% der Praxen haben einen sogenannten halben Versorgungsauftrag. Und das heißt aber nicht, dass die eine halbe Stelle haben oder eine Teilzeitstelle, sondern das ist oft trotzdem eine volle Woche Arbeit. Und da hat Dr. Enno Maas mal eine Beispielrechnung mitgebracht.
Und da wird dann in aller Regel auf die BSG-Rechtsprechung zu unseren Honoraren zurückgegriffen. Und die beschreibt eine voll ausgelastete Praxis mit vollem Versorgungsauftrag mit 36 genehmigungspflichtigen Sitzungen in der Woche auf 43 Arbeitswochen des Jahres bezogen. Das ist sozusagen das, was wir aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung wissen, dass das eine Modellrechnung ist, die sagt, das muss eine volle Versorgungspraxis leisten können. So, und jetzt gibt es ein anderes BSG-Urteil, was sagt, dass die anteiligen Versorgungsaufträge, also die hälftigen oder Dreiviertelversorgungsaufträge, nicht schlechter gestellt sein dürfen als die vollen Versorgungsaufträge und umgekehrt. Das heißt also, dass wenn eine volle Praxis 36 Sitzungen mindestens in der Woche abrechnen können muss, dann darf und muss eine halbe Praxis zum Beispiel 18 Sitzungen, die Hälfte also, erbringen können. Aber gleichzeitig auch müssen, weil es wäre eine Ungleichbehandlung, wenn die halbe Praxis 25 Sitzungen erreichen dürfte und die volle Praxis aber nur 36 und eben nicht 25 mal 250 Sitzungen. Das heißt also, da gibt es eine wechselseitige Abhängigkeit. Und wenn man jetzt in die Kassenärztlichen Vereinigung mit diesem Modell reinläuft, dann wird natürlich alles Geld, was über dieser Vollauslastung und der hälftigen Vollauslastung und so weiter liegt, erstmal zur Diskussion gestellt. Oder wird gesagt, naja, wir müssen ja nur, das sind die Kennzahlen, die jetzt im Raum stehen, das zahlen, was das BSG-Urteil hergibt. Und dann ist stark davon auszugehen, dass dieses überschüssige Geld, was vor allen Dingen bei den hälftigen Versorgungsaufträgen mittlerweile angefallen ist, die haben ja nicht nur 18 Sitzungen im Schnitt erbracht, sondern eher im Schnitt 25, 26 Sitzungen. Und diese Differenz zwischen 18 und 26 ist erstmal frei verfügbares Geld für die KV. Das können die natürlich dem Psychotherapeuten zusprechen, müssen die aber nicht. Und jetzt muss man sich klar machen, in den Kassenärztlichen Vereinigungen ist das Stimmverhältnis so, dass wir 10% der Stimmen haben und die Fachärztinnen und Hausärzte 90%. Also klar, wenn 90% sich das Geld von 10% aufteilen können, dann kann man sich vorstellen, wenn sozusagen Druck im System ist, wie das ausgeht. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eben die Versorgungsaufträge auf diese Sitzungsanzahl gedeckelt werden, die das BSG eigentlich für eine andere Rechtsprechung vorgegeben hat. Und das bedeutet, dass wir bei den hälftigen Versorgungsaufträgen also mehr als ein Drittel der Kapazitäten verlieren, nämlich von 26 Sitzungen auf 18 Sitzungen.
Das bedeutet also, dass die Praxis, die mehr Menschen behandelt, am Monatsende draufzahlt. Und Auslastung der Praxis wird zum finanziellen Risiko. Also das kann man sich echt kaum ausdenken. Und dazu kommt jetzt noch ein zweiter Schritt, der genau die schnelle, frühe Hilfe trifft, die viele von den Psychotherapeuten und Therapeutinnen ja versuchen anzubieten. Nämlich die Kurzzeittherapie wurde bisher mit Zuschlägen belohnt. Und genau die werden jetzt auch einkassiert. Sie wurden 2019 eingeführt, damit kurze, effektive Behandlungsmethoden gefördert werden. Und das haben viele von uns gemacht, aus guten Gründen. Die Kurzzeittherapie ist in vielen Fällen effizient und ausreichend. Und jetzt plötzlich scheint politisch aber irgendwas anderes gewollt zu sein.
Ja, das ist völlig unsinnig. Also wir haben jetzt mittlerweile auch durch diese Zuschläge 70% an Kurzzeittherapien in der Versorgung erreicht. Das sind hocheffektive, aufwendige Therapieinterventionen, die jetzt natürlich durch den Wegfall der Zuschläge deutlich schlechter vergütet werden. Und tatsächlich, die Praxen, die da dem politischen Willen gefolgt sind und ihre Aufnahmekapazitäten ausgeweitet haben, ja, denen wird jetzt sozusagen ihr ganzes Finanzierungskonzept über den Haufen geworfen. Und ja, da bin ich mal gespannt, also welche Effekte das haben wird. Ist aber ja kein Geheimnis, wenn man irgendwo Dinge, die man vorher belohnt hat, nicht mehr belohnt, dann wird sich die Auftretenswahrscheinlichkeit verringern. Ich meine, es macht vielleicht nur ein paar Prozent aus, dass die Leute dann ein bisschen mehr vielleicht dann wieder Langzeittherapien durchführen, weniger Kurzzeittherapien. Lass es nur 3-4% sein. Aber dann im Zusammenhang mit den Kürzungen von 4,5%, die vielleicht das Investitionsvolumen in Gruppentherapie oder neue Räumlichkeiten, wo Gruppen beispielsweise gut behandelt werden können, oder Personal, was vielleicht die Prozesse vereinfacht, kappt vielleicht auch die Versorgungsprozesse um 2-3%. Und wenn man jetzt noch die Einbudgetierung mit reinnimmt, das summiert sich alles auf. Dann haben wir hier 3%, da 3%, dann 25% sozusagen bei der Einbudgetierung. Und am Ende haben wir 30-35% Versorgungseinbußen, und das ist eine völlig unverhältnismäßige Schädigung der psychotherapeutischen Versorgung bei gleichzeitigem, wie wir finden, doch Erkenntnisgewinn der Politik, dass Mental Health und die Folgekosten von psychischen Erkrankungen extrem hoch sind. Also ich, ja.
Ja, und das dritte große Problem, das wir haben, ist der verschwindende Nachwuchs. Und das wird sich mittel- und langfristig vielleicht am allerdeutlichsten auswirken. Im Jahr 2020 wurde die Ausbildung für Psychotherapeutinnen und Therapeuten reformiert. Eigentlich mit einer guten Idee, das war ein guter Gedanke. Aber gut gemeint ist ja eben leider manchmal das Gegenteil von gut gemacht. Jedenfalls in diesem Fall. Es ist überhaupt nicht zu Ende gedacht worden, wie die Ausbildung jetzt konkret vonstatten gehen soll und vor allen Dingen nicht, wie sie finanziert werden soll. Hier nochmal Dr. Enno Maas mit einer Erklärung, woran es jetzt überhaupt klemmt.
Ja, grundsätzlich vielleicht für die das nicht so auf dem Schirm haben. Die Ausbildung der Psychotherapeutin ist umgestellt worden auf ein Aus- und Weiterbildungssystem, vergleichbar mit den Ärztinnen. Das ist ein 5-jähriges Studium, was mit der Approbation, also der Erlaubnis zur Ausübung der Psychotherapie, endet. Und sich nach diesem 5-jährigen Studium der Psychotherapie dann eine Weiterbildung in Vollzeitberufstätigkeit anschließt von 5 Jahren mindestens, wo Teile in dem ambulanten Bereich erlernt werden sollen, also in den Praxen oder Ausbildungs-, Weiterbildungsinstituten. und ein Teil in dem stationären, institutionellen Bereich, also in Krankenhäusern, aber auch in Jugendämtern und dergleichen. Und man hat die grundsätzlichen Regelungen getroffen, dass diese Struktur kommen soll. Das funktioniert an den Universitäten auch ganz gut, so viel mal vorweg. Und dann hat man sich aber nicht ausreichend Gedanken gemacht, wie man diese Weiterbildung ausreichend finanziert. Also man hat weder klare Regelungen für die ambulante Weiterbildung getroffen. Da werden zusätzliche Kosten im Moment offen bleiben, was Supervision, Selbsterfahrung und Theorievermittlung angeht. Und im stationären Bereich hat man die Krankenhäuser nicht ausreichend vorbereitet, um dann eben auch vollzeittätig zu Tarifgehältern Psychotherapeutinnen in Weiterbildung dann anstellen zu können. Und ja, das ist bekannt. Wir rennen da seit Jahren schon die Türen der Politbüros ein und demonstrieren auch zusammen mit dem Nachwuchs dafür, dass hier endlich was passiert. Und man muss natürlich sagen, dass die Kürzungen, die jetzt im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung eintreten, dass die auch Auswirkungen auf die Weiterbildungssituation haben werden. Weil das ist klar, wenn man nicht in Investitionsstimmung ist, wenn die Kapazitäten in den Versorgungsaufträgen runtergefahren werden müssen, dann ist überall keine Luft und auch keine Motivation und auch kein Geld vor allen Dingen, den Nachwuchs entsprechend weiterzubilden in den Praxen und in den Instituten.
Ja, wir haben also drei Stränge, die sich zu einem einzigen verbinden. Und man könnte ein bisschen zynisch sagen, das ist der Strick, an dem die Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Deutschland baumeln wird. Das eine ist die Praxis, die nicht weiß, ob ihre Arbeit am Quartalsende voll entlohnt werden wird. Diese Praxis stellt logischerweise niemanden ein und die bildet auch niemanden aus. Und weil dieses System so träge ist, sieht man den Schaden erst in wenigen Jahren, aber es ist absolut absehbar.
Genau, also wir rechnen damit, dass ab 2030, 2032 die Mängel sozusagen deutlich sichtbar werden und das System ist ja sehr träge. Das heißt also, wenn man da einen Mangel erkennt, dann dauert es unter Umständen bis zu 10 Jahren, bis man dort dann eben Leute wiederum fertig ausgebildet hat.
Und jetzt würde ich gerne noch was dazu sagen, dass es manchmal heißt, ja, das ist aber auch wirklich Jammern auf hohem Niveau oder wir PsychotherapeutInnen würden ja so wahnsinnig gut verdienen, wir sollen uns da mal alle nicht so anstellen. Zum Beispiel heißt es ja, pro Kopf seien die Honorare seit 2013 für die Psychotherapeuten und Therapeutinnen um 52% gestiegen. Und das klingt natürlich super üppig und da kann man ja ruhig 4,5% dann auch wieder abziehen. Und das ist eine echte Zahl. Aber wenn man jetzt mal die Inflation abzieht, dann bleibt real ein kleines Plus von gut 1% pro Jahr. Das ist noch unter der allgemeinen Lohnentwicklung. Und da haben Kolleginnen mal ein schönes Video zu gemacht. Also wenn du einer Person ein Reiskorn dahin legst und dann legst du ihr ein zweites Reiskorn dazu, dann ja, hast du faktisch die Reiskörner verdoppelt. Aber dann von dem einen Reiskorn wieder was wegzunehmen, vor allen Dingen, wenn du mal siehst, wie viele Reiskörner vergleichsweise andere fachärztliche Berufsgruppen haben. Das geht sich so nicht aus. Die Argumentation ist total schief. Und die angeblich künftigen Jahresverdienste von über 190.000 Euro, die Psychotherapeutinnen in ihrer Praxis angeblich so hätten, diese Zahl ist eine reine Rechenfiktion. Und das ist die Zahl, aber mit der der Spitzenverband zu rechnen beliebt. Die Realität laut Statistischem Bundesamt ist, dass der Reinertrag von Praxen rund 86.000 Euro ist. Und davon müssen wir uns selbst versichern und so weiter und so weiter. Und es ist immer noch weniger als ein Drittel einer durchschnittlichen Arztpraxis. Also die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht, beziehungsweise die Zahlen an sich gleichen schon so ein bisschen einem Taschenspielertrick. Ich habe den Enno noch gefragt, wie man überhaupt jetzt auf so eine Idee kommt und ob in seinen Augen da überhaupt ein erkennbarer Plan dahinter steht. Ich fand da schon ganz offen, was er dazu gesagt hat.
Also ich muss sagen, der gesamte Plan fürs Gesundheitssystem ist extrem hektisch und chaotisch. Also wir haben ja nicht nur die Kürzungen, die jetzt also sehr undifferenziert über das System gekippt werden. Es gibt Berechnungen, wonach zum Beispiel die HNO-Ärzte 20% ihres Gesamtumsatzes verlieren aufgrund der Terminvermittlungsprämien, die es gibt. Andere Fachgruppen nur um 2-3%. Bei den Psychotherapeuten kostet es unter Umständen 25% der derzeitigen Versorgungskapazität. Und es sieht so aus, als würde die Politik, wenn die nichts mehr dran verändert, also wirklich dieses Chaos über die Kassenärztlichen Vereinigung, über die ambulante Versorgung kippen und sagen, ja, kommt damit klar, sieht zu, wie ihr das irgendwie intern regelt. Und das ist natürlich, also überträgt sozusagen diese chaotische Gesetzgebung, wirklich überträgt das in die Kassenärztlichen Vereinigung und in den ambulanten Bereich. Man muss sagen, zu spät, zu wenig und dann plötzlich Hektik. Also das ist so der Dreiklang, womit man im Moment die Gesundheitspolitik leider beschreiben muss.
Ja, und darin liegt natürlich eine totale Ironie. Die ambulante Psychotherapie ist der günstigste Teil des Systems. Wer hier spart, verlagert die Kosten ans teure Ende. Hier nochmal Dr. Enno Maas.
Und vor allen Dingen, wenn man an dem im Vergleich sehr kostengünstigen Instrument der Ambulanten, also das, was in den Praxen hier in Deutschland stattfindet an Psychotherapie, wenn man da anfängt zu kürzen. Also wir haben ja verschiedene Systeme, die sich mit psychisch erkrankten Menschen im Gesundheitssystem und deren Behandlung auseinandersetzen. Das ist einmal der ambulante Bereich in den Praxen und dann haben wir aber auch den stationären und teilstationären Bereich, also die Tageskliniken und die psychiatrischen, psychosomatischen Krankenhäuser, die diese Behandlung eben auch anbieten. Und wenn man sich da mal die Kostenverhältnisse anschaut, dann ist, glaube ich, ein Tagessatz in der psychiatrischen, psychosomatischen Klinik um die 300 Euro. Wahrscheinlich jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Und davon kann man sozusagen 6 Wochen oder 7 Wochen schon Psychotherapie finanzieren, was sonst einen Tag im Krankenhaus kostet. Und wenn man sich die Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser anguckt für psychisch erkrankte Menschen, dann haben die einen intensiven Zuwachs. Also trotz dessen, dass auch die ambulante Versorgung sich ausbaut, das zeigt zum einen, dass der Bedarf steigt. Und dass es mitnichten so ist, wenn die Leute nicht mehr ambulant in den Praxen versorgt werden, dass die dann eben nicht untätig bleiben, sondern dann je nach Schwere der Erkrankung auch in die Krankenhausbehandlung strömen. Das ist sozusagen der direkte Kostenpunkt bei den Behandlungen. Und was wir natürlich auch finden, ist, dass wenn wir nicht frühzeitig behandeln und nicht ausreichend genug behandeln, dass dann eben die Fehlzeiten bei psychischen Erkrankungen weiter steigen. Und auch die Frühberentung. Also das ist jetzt schon so, dass die psychischen Erkrankungen für die längsten AU-Zeiten sorgen und als Hauptgrund für Frühberentung. Und deswegen gibt es auch diese Kostenrechnung, dass jeder Euro, der in Psychotherapie investiert wird, 2 bis 4 Euro an wirtschaftlichem Nutzen aufweist, weil die Leute eben in ihren Arbeitsverhältnissen bleiben können, weil die Firmen besser funktionieren können, wenn sie gesunde Mitarbeiterinnen haben und natürlich auch die direkten Krankheitsfolgekosten wie Frühberentung und dergleichen dann geringer aus.
Ja, was wird also passieren, wenn das alles so durchgeht? Die Praxen, die wirtschaftlich nicht mehr durchhalten, werden schließen oder auf Selbstzahler ausweichen. Wer einen halben Kassensitz hat, behandelt in Zukunft vielleicht nur noch 18 Menschen anstatt der bisher durchschnittlich 26 Menschen pro Woche, weil alles darüber unbezahlt bliebe. Das heißt, dass hier Behandlungsplätze faktisch wegfallen. Die Wartezeiten, die heute schon gut geschätzt bei rund 5 Monaten liegen, realistisch geschätzt oft bei 1 Jahr, werden deutlich länger werden. Und eine psychische Erkrankung, die über 5 Monate oder vielleicht sogar 1 Jahr auf Hilfe wartet, ist danach häufig chronifiziert, viel schwerer zu behandeln und verursacht viel höhere Folgekosten. Ja, danke an Enno Maas für seine Geduld und auch für seine klaren Worte. Die Petition und alle anderen Quellen verlinke ich euch unter dieser Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da unterschreibt, wenn ihr unserer Berufsgruppe eure Solidarität schenkt. Aber letztlich geht es ja um die psychische Gesundheit von uns allen. Bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss!
Für weitere Infos und Ressourcen schau gerne auf unserer Seite franka-cirutti.de.